Nicht die Wahrheit, in deren Besitz irgendein Mensch ist oder zu sein vermeinet, sondern die aufrichtige Mühe, die er angewandt hat, hinter die Wahrheit zu kommen, macht den Wert des Menschen. Denn nicht durch den Besitz, sondern durch die Nachforschung der Wahrheit erweitern sich seine Kräfte, worin allein seine immer wachsende Vollkommenheit besteht. Der Besitz macht ruhig, träge, stolz, wusste Lessing. Eine Einheit der Welt kann nur im Dialog entstehen, wenn die einzelnen Welten miteinander in Kontakt kommen und die Beziehungen zwischen den Menschen sich öffnen. Es widerspricht dem sozial-darwinistischen Diktum, das in unseren Tagen der Neoliberalismus wieder für sich in Stellung bringt. Der Mensch sei von Natur aus schlecht und müsse reglementiert und domestiziert werden, damit er in der Gesellschaft funktioniere, damit die Fleißigen und Starken die Geschicke lenken können, damit die Mächtigen mächtig bleiben. Ein ominöser Markt, der nach Regeln funktioniert, die Naturgesetzen gleichen, bekommt jene Stelle in der Welt zugewiesen, die dereinst Gott gehörte. Für individuelle Not gibt es keine Verantwortlichen mehr. Der Einzelne trägt selbst die Schuld, wenn er kein Millionär wird. Wer den Glaubenssätzen nicht folgt, landet in der Hölle. In diesem Kampf gibt es nur eine Option, sich auf die Seite der Sieger zu schlagen und die Solidarität zu den Schwachen aufzukündigen. Mit Kampfbegriffen wie Gutmensch, hoffnungsloser Utopist, Unbelehrbarer oder Weltverbesserer wird eine harte Schlacht geführt gegen eine Tradition, die erst unsere westliche Kultur ermöglichte. Welches Ideal einer Gesellschaft steht für diese Abkehr von den allgemeinen Menschenrechten? Alle Menschen sollten Brüder werden. Dass Schiller die Schwestern vergessen hat, haut man ihm schon um die Ohren. Es gibt kein Gefühl mehr für die Metapher. Alles wird zur politischen Aussage degradiert. Welch ein Verkümmern unserer Fantasie. Zusammenkommen sollte, was die Mode streng geteilt. Bleiben wir bei der Mode. Man kann dabei auf politisch besetztes Vokabular verzichten. Walter Benjamin vermutete in der Mode ein antizipatorisches Sensorium, mit dem sich das Kommende ankündigt. Was für Fragen müssen wir finden, um die Antworten der Mode unserer Zeit zu entschlüsseln? Verstehen Sie mich bitte nicht falsch. Ich bemäkle nicht aus dem Abstand meiner Generation das Erscheinen der Gegenwart. Ich versuche zu verstehen, welche Alternativen geträumt werden und warum sie geträumt werden. Nehmen wir zum Beispiel die Tattoo-Manie, die unsere Kultur seit einiger Zeit befallen hat. Was anfänglich als sakrales Symbol oder Ornament galt, wandelte sich im kriminellen Milieu und später im Rockgeschäft als Protest gegen Etablierung. In Deutschland trägt mittlerweile beinahe jeder Fünfte eine Tätowierung. Junge Mädchen, alte Männer, Verlierer und Gewinner, Profifußballer, Hooligans, Kleinbürger und Hausfrauen. Eine Klasse der Tätowierten über soziale Grenzen hinweg. Was findet darin seinen Ausdruck? Exklusivität? Abgrenzung? Versuche, seinen Körper auszuzeichnen? Besonders subjektiv zu machen, wo Subjektivität Eigenwert fehlt und als Defizit erkannt wird? Oder ist die Rückeroberung des Körpers in Zeiten der Virtualität? Die Suche nach etwas Eigenem in einer sich rasant wandelnden Welt, etwas, das ich auch morgen noch habe? Individualisierung mittels Design? Ein Anknüpfen an die Verwegenheit von Matrosen oder Sträflingen? Oder ist es eine Art Selbstoptimierung als Protest gegen ein Opportunismus erzwingendes Leben? In der Doktrin des Neoliberalismus steht der Einzelne im Fokus und nur der Einzelne, der verdammt nochmal für sich verantwortlich ist, im Aufsteigen wie im Versagen. Diese Atomisierung ruiniert Menschenverkehr, vernichtet Gemeinsinn, weil Neoliberalismus die Gesellschaft verachtet. Die Gangster-Rapper singen Goldketten behangen von Motherfuckern, Pussys und gestohlenem Reichtum. Worauf antwortet diese Mode? Warum finden junge Leute einen Haarschnitt cool, den ihre Urgroßväter im Zweiten Weltkrieg trugen? Warum schickt man sich in die Uniformen der Markenklamotten? verweisen diese scheinbar nebensächlichen Details auf Selbstoptimierung in einem Überlebenskampf? Wie bewegt sich in unserer Gegenwart der Einzelne in der Menge? Auf dem Bahnhof, im Bus? Ist die zunehmende Ignoranz gegen die Umwelt nicht klar zu erkennen? Man kommt sich in die Quere auf den Treppen und in den Eingängen. Einzelkämpfer im Feindesland durch Kopfhörer oder Smartphones in ständiger Verbindung mit einer geheimen Macht, anwesend und abwesend im gleichen Moment. Eine Unbehaustheit treibt das Gemeinwesen auf exzentrische Bahnen. Bis ins 20. Jahrhundert konnte man die Menschheitsgeschichte, wenn auch nicht ohne Gewalt und blinde Flecken, als Aufstiegsgeschichte erzählen. Seit dem 20. Jahrhundert kehrt sich das um. Es fehlt Vertrauen, ein Zustand ohne Frieden, also Krieg. Krieg aller gegen alle, wie ihn Thomas Hobbes beschrieben hat. Konkurrenz als ein Krieg, der zwingt, immer mehr Macht zu erobern, wenn man Macht behalten will. Krieg ist ein manischer Monolog. Eine Antwort des Gegners muss mit aller Macht verhindert werden. Es gilt einzig die Frage, auf welcher Seite stehst du? Bei den Verlierern oder den Siegern? Versucht die Mode eine Antwort auf diese Frage? Gilt es sich zu rüsten, die Kriegsbemalung anzulegen, Munition zu horten und einen Verteidigungsring um das heilige Ich zu ziehen? Und da dieses Ich stets eine gefährliche Unschärfe aufweist, muss in die Festung des Ichs investiert werden, in seinen Tempel, in den Körper. Eine feste Burg ist unser Gott. Der Krieg ist, entlassen aus einer kalten Phase, zu einem permanenten Zustand auf diesem Planeten geworden. Völkerrechtsverbindliche Verträge und Abkommen, die nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges zwischen den Staaten für Ausgleich sorgten, werden entwertet. Der Krieg bemächtigt sich unserer Kultur. Neben den traditionellen, mittlerweile unerklärten Kriegen, die keinen Anfang mehr haben und ohne Anfang auch kein Ende finden, mit Drohnen und Privatarmeen, hat sich der Krieg in alle Poren der Zivilisation eingefressen. Er hat sich in der digitalen Welt vervielfacht mit einer ungekannten Militarisierung des Zivilen, der Politik, der Kommunikation, der Unterhaltung, der Spiele und Feiern, der Religionen. Jede Spielkonsole von Sony oder Nintendo spielt nach, was Bomberpiloten schon durchgemacht haben. Wir gewöhnen uns gegen unseren Willen an unerträgliche Bilder, Ruinenstädte, Fliehende, Kinder, die mit wachen, aufgerissenen Augen verzweifelt hin und her rennen, weil das Schreien nicht mehr ausreicht. Wir werden daran gewöhnt, das Inhumane zu akzeptieren als notwendiges Opfer, um die Welt zu erhalten, in der wir im Wohlstand leben. So werden Völker für Kriege trainiert. Aus dem sicheren Abstand eines regionalen Friedens scheinen uns die Brutalitäten der fernen Kriege unvorstellbar. Und so blenden wir sie aus, weil wir nichts dagegen unternehmen können und betäuben unsere Urteilskraft. So wie es ist, ist es gut. Es kann nur schlimmer werden. Die Zukunft besitzt keine Strahlkraft und der Einzelne keine Macht, die Verhältnisse zu ändern. So bestätigen auch wir, was wir nicht bestätigen wollen, dass dieses neoliberale System existiert und andere überlebt hat, beweise seine Vollkommenheit. Im Jahr 2016 wurden auf 7 islamische Länder 26.171 Bomben geworfen. Der Krieg gegen den Terrorismus forderte allein im Irak, Afghanistan und Pakistan 1,3 Millionen Todesopfer. Wir blenden es aus. Die Propagandaindustrie macht uns diese Katastrophe der menschlichen Gattung unsichtbar. Die Vorgänge werden aus ihrem Kontext herausgesprengt, aus ihrer Geschichte. Damit läuft unsere Vernunft, läuft unsere Urteilskraft ins Leere. Wir sind unfähig geworden, diesen Teil der Realität als zu unserer Welt gehörend zu verstehen. Was wir sehen können, sind selektierte Nachrichten, Interpretationen. Und wir erleben die Flüchtenden, die in unseren Lebenskreis einziehen. Sie bringen den Krieg mit seinen Folgen vermittelt auch zu uns. Wir sehen die Armut der Verlierer, aber diese Bilder können wir nicht mehr in ein Verhältnis zu unserem Leben bringen. Wir empfinden es als Angriff. Wir leben im Krieg, und wollen siegen. Zur Not lassen wir uns dieses Siegergefühl von der Coaching-Industrie liefern. Die Phrase der uneingeschränkten Freiheit unserer Individualität macht unsere Unfreiheit zur Nebensache. Wir haben die unhaltbaren Verhältnisse nicht beseitigt, sondern lediglich an andere Orte der Welt outgesourced. Wir sind wehrlos gegen dieses Wir, das wir nicht sind. Diese Ohnmacht wird zur Gefahr. Warum Gräueltaten nicht geglaubt werden, lautet der Titel eines im Jahr 1944 publizierten Essays von Arthur Koestler. Zitat: Unser Bewusstsein scheint in demselben Maße zu schrumpfen, wie die Nachrichtenmittel sich ausbreiten. Die Welt liegt offen vor uns, wie nie zuvor, und wir spazieren daran umher, wie Gefangene, jeder in seinem Käfig. Krieg ist ein Geschäft, bei dem öffentliche Gelder in die Privatwirtschaft verschoben werden, bei dem der Akkumulation von Kapital ein Abfluss bereitgestellt wird. Die wenigen Superreichen dieser Erde besitzen so viel Kapital, dass sie keinen adäquaten Gegenwert mehr hienieden finden, den zu erwerben sich lohnt. Die Zerstörungen der Kriege können helfen. Es werden Wüsten produziert, die mit öffentlichen Geldern wieder bewohnbar gemacht werden. Man verdient an den Waffen, die von den Staaten gekauft werden, und man verdient am Wiederaufbau, der von den Staaten bezahlt wird. Es geht um Bedingungen für Effizienz. Eine Neusprechumschreibung der alten Todsünde Habgier. Es ist, als fielen wir in den kulturellen Zustand des Neolithikums zurück. Unsere Sesshaftigkeit ins Digitale verlagert, nach außen hin aber eine normalisierende Gattung barsozialer Fähigkeiten zur Herstellung einer Gemeinschaft, über die die Menschen des Neolithikums noch verfügten, trägt auch unser Verhältnis zur bedrohten Natur des Planeten diese Züge vorzivilisatorischer Kultur. Der Unterschied besteht vielleicht darin, dass die Natur heute an ihre nun das Leben selbst bedrohende Grenze getrieben wurde. In diesem Krieg wird der Mensch unterliegen. Nach dem Untergang des Staatssozialismus im Ostblock befürchtet der Westen nun seinen eigenen. Die amerikanisch dominierte Globalisierung bedroht die ganze Welt, die Verbündeten Amerikas eingeschlossen. Teile der Welt werden wie Waren gehandelt. Warum soll man sich nicht Grönland kaufen können, wenn die Mittel vorhanden sind? Dem konsequenten Typus des neoliberalen Politikers entspricht Donald Trump. Er kündigt Abmachungen und Vertraulichkeiten unter dem Kalkül wirtschaftlichen Gewinns. Dem Händler auf dem Markt steht frei, Käufer oder Unterstützer gegeneinander auszuspielen. Man muss Stimmung machen, damit die Geschäfte laufen. Trump ist der Politiker neuen Typs. Das Volk war mit dem alten Typ nicht mehr zufrieden. Er ist ein Politiker, der die Politik abschafft, weil er als Lobbyist, Unternehmer und Guru in einer Person direkt agiert. Die Ökonomie hat die Geschäfte selbst übernommen. Sie braucht keine Volksschauspieler mehr. Ein dem Römischen Reich weit überlegenes Weltreich behauptet seinen Anspruch und bedroht alle, die nicht seiner Doktrin folgen. Eine autoritäre Erziehung des Menschengeschlechts mit Sanktionen, Unterwanderungen, Bedrohungen gegen alle, die ihm nicht gefügig sind. Findet diese Politik nicht auch eine Nachahmung in den Sanktionen des Volkes gegen seine Politiker? Die westlichen Werte werden verortet in der amerikanischen Demokratie und von dieser werden die alle Aktionen als freiheitsfördernd definiert. Punkt. Da darf es keinen Zweifel geben. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs unterstützten die Vereinigten Staaten jede rechtsgerichtete Militärdiktatur auf der Welt und in vielen Fällen brachten sie diese erst hervor. Ich verweise auf Indonesien, Griechenland, Uruguay, Brasilien, Paraguay, Haiti, die Türkei, die Philippinen, Guatemala, El Salvador und natürlich Chile. Während ich diese Zeilen aus der Nobelpreisrede von Harold Pinter zitiere, merke ich, wie sich das Schlagwort Anti-Amerikanismus breitmacht. Ein Gespenst, das nun umgeht in Europa, wie so viele, die uns das Denken erschweren sollen. Würde man einer Kritik an den Zuständen im heutigen Polen den Begriff Antipolismus anhängen? Oder für Ungarn Anti-Hungarismus? Die Denkverbote, die uns durch sprachliche Grenzierungen auferlegt werden, machen uns zu politischen Autisten. Aber eine Aufklärung, eine Erziehung des Menschengeschlechts kann mit Denkverboten nicht funktionieren. Wortschöpfungen wie billige Theaterkostüme spielen uns eine Affenkomödie vor. Neokolonialismus heißt jetzt Globalisierung. Fake News macht den Begriff der Lüge schick. Bankenrettung nennt man die Verschiebung öffentlicher Gelder in private Finanzunternehmen. Bürokratieabbau versüßt als Worthülse die Privatisierung des Staates und werteorientierte Außenpolitik meint nichts anderes als Eroberung bisher verschlossener Märkte. Die Vernichtung sprachlicher Präzision gehörte zur faschistischen Doktrin. Wir kennen die LTI von Viktor Klemperer. Große Thinktanks, also Denkfabriken, beschäftigen sich mit unseren Vorstellungen von der Welt und versuchen, sie für konkrete Interessen kompatibel zu machen. Schon Napoleon III., der Kleine, wusste, die Bürger in solch große Angstzustände zu versetzen, durch ein paar besoffene Lumpenproletarier, die er über die Boulevards schickte, bis die öffentliche Meinung gewandelt ein großes Bedürfnis nach Einschränkung der demokratischen Rechte kundtat. Es gibt einen spannenden Kriminalroman über diese Geschichte von Karl Marx. In der Weltgeschichte wird nichts dem Zufall überlassen. Auch die Außenpolitik der USA wird ideologisch betreut und vorbereitet. Eine Behauptung, der Irak besäße Massenvernichtungswaffen, um die Vereinigten Staaten anzugreifen, reichte aus, einen barbarischen Krieg vom Zaume zu brechen. Dass es eine Lüge war, hat dann keine Bedeutung mehr, wenn die Marschflugkörper schon ihre Arbeit verrichtet haben. Wir wissen es nun, aber dieses Wissen hat keine Folgen mehr. Der Krieg tobt. Sobald wir einen Zusammenhang zwischen ökonomischen Interessen und realer Weltpolitik herstellen, wird uns der Begriff Verschwörungstheorie über den Kopf geschlagen und unsere Überlegungen in die Nähe der rechten Trolls und der globalen Antisemiten gerückt. Spüren Sie, wie uns damit jedes Nachdenken über geostrategische Konzepte genommen wird? Über eine Einheit der Welt? Die Propagandamaschine wurde in den Zeiten des Internets zwar mit neuen und effizienteren Waffen aufgerüstet, dient aber wie immer nur effektiver dazu, unbequeme Fragen abzuschmettern. Als das Volk der USA während des Ersten Weltkrieges nicht für eine Beteiligung an diesen Morden zu begeistern war, entwarfen Wissenschaftler der Denkfabriken Strategien für einen Gesinnungswandel, die auch heute nichts an ihrer Gültigkeit eingebüßt haben. Zitat: Die psychologischen Widerstände sind in modernen Nationen so groß, dass jeder Krieg als ein Verteidigungskrieg gegen einen bedrohlichen, mörderischen Aggressor erscheinen muss. Es darf keinen Zweifel darüber geben, wen die Öffentlichkeit zu hassen hat. Wenn Deutschlands Freiheit am Hindukusch verteidigt wird, dann steht es doch nicht sehr gut um sie, glaubten wir diesem Slogan. Was ist eine Freiheit wert, wenn sie nicht mehr ins Offene strebt, in eine erhoffte Zukunft? Verdient eine Freiheit, die nur dazu taugt, den Alltag in seiner individuellen Freizeitbefriedigung abzusichern, noch den Begriff? Ist eine freie Meinungsäußerung, die verdammt ist, folgenlos zu bleiben, eine freie Meinungsäußerung? Nimmt dieses Bild vom Hindukusch nicht der Freiheit ihre Schönheit? Lessings Gedanke der einheitlichen Welt braucht eine Freiheit, die auf Zukunft zielt, auf Emanzipation und nicht auf Vereinzelung. Ist die Vorstellung des Senkaipan auch als eine kapitalistische denkbar? Die ganze Welt sich gestaltend unterwerfen als Ware? Oder geht es um die Freiheit, unaushaltbare Zustände ändern zu können? Um Utopie? Dieses, Zitat, sehr zu wünschen, dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die über die Vorurteile der Völkerschaft hinweg wären und genau wüssten, wo Patriotismus Tugend zu sein aufhört. Dass es in jedem Staate Männer geben möchte, die dem Vorurteile ihrer angeborenen Religion nicht unterlägen, nicht glaubten, dass alles notwendig gut und wahr sein müsse, was sie für gut und wahr erkennen. dass es in jedem Staate Männer geben möchte, welche bürgerliche Hoheit nicht blendet und bürgerliche Geringfügigkeit nicht ekelt, in deren Gesellschaft der Hohe sich gern herablässt und der Geringe sich dreist erhebt. Hoffnung macht die Menschen schön. Warum wollen wir am Henkerpei festhalten? Widerspricht es nicht den Gegebenheiten unserer atomatisierten westlichen Welt? Die postmoderne Philosophie versuchte doch gerade mit den Erfahrungen von Faschismus, Totalitarismus und Terrorismus falsche Abhängigkeiten zu dekonstruieren, um Individualität aus ihrer Asozialität zu befreien. Das Scheitern der Utopien des 20. Jahrhunderts hat Misstrauen gegen die Vernunft erzeugt. An der Vernunft festhalten zu können, bedeutet, ständig nach ihren Grenzen zu suchen, meinte Immanuel Kant. Ist es belanglos geworden, ein Gemeinsames zu suchen, weil jeder sein eigenes sucht? Eine heterogene Gattung? Aber was verlieren wir, wenn wir diese Gemeinsamkeit aufgeben? Vertrauen wir unserer naturbestimmten Definition, von Geburt an auf eine Gemeinschaft angewiesen zu sein, nicht mehr? Mahnt uns nicht die nur global abzuwendende Katastrophe, die sich aus unserem Umgang mit der Natur ergeben hat, wieder eine Einheit der Menschenwelt zu wagen? Die Stickoxide machen an den Grenzen der Staaten nicht Halt. Der steigende Meeresspiegel lässt sich von keiner Steuerreform aufhalten. Die Leugner dieser ökologischen Katastrophe bestehen auf Exklusivität. Sie glauben an Gewinn und Macht. Um glücklich zu werden, müssen wir entweder die Welt ändern oder unser Denken. Es ist einfacher, unser Denken zu ändern. Steht an einem Berliner Büro für neues Denken, eine Coaching-Agentur aus der Wellness-Industrie zum Aufbau des bedingungslosen Selbstbewusstseins. Was bedeutet dieser smarte Slogan? Sollen wir zur Linderung des Leids Yoga-Lehrer in den Jemen schicken?